Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Da ich ja Mikrofon habe, stelle ich das mal weg. Ja, wir haben es in der Einleitung ja schon gehört von Melle. Das Leben kann manchmal uns so ein bisschen anders mitspielen, als wir das eigentlich vorhaben. Und dann fällt es schwer, so in diesem Alltagstrubel sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und daran zu denken, dass wir ja jemand haben, der uns in allen Lebenssituationen eigentlich Kraft gibt. Und genau, je älter man wird, desto turbulenter hat man in der Regel schon Sachen durchlebt und weiß es vielleicht auch, dass das ein oder andere einfach Zeit braucht. Und trotzdem hat man das Gefühl, wenn es soweit ist, wenn das Leben anders einem mitspielt, als man das so erwartet, dass man immer wieder vor neuen Aufgaben gestellt wird. Und letzte Woche hatten wir ja diesen tollen Gottesdienst, den Royal Ranger Gottesdienst, gehabt. Und da ging es ja auch um die lebendige Quelle, die uns Kraft gibt. Und Jesus Christus, Benny hatte das so schön auch in seiner Predigt, verpackt und erklärt. Und letzten Endes ist es heute nichts anderes. Es soll um die Kraft geben oder um die Kraft gehen, die Jesus uns gibt. Und es gibt so viele Beispiele, wo er auch in der Bibel, in seinem Wort darüber spricht. Und die letzten, ja, Wochen, Monate hat mich eigentlich immer ein Gleichnis besonders verfolgt, auch morgens in den Bibelzeiten. Und das würde ich gerne mit euch so ein bisschen teilen heute. Würde ich gerne, will er aber nicht. Eben ging es noch? Ah ja, jetzt alles klar. Du hast mich ausgebremst, Sven. Okay, gut. Also, Johannes 15, ihr kennt das, die meisten werden das kennen. Wir haben ja jetzt Mai und viele Sachen blühen. Der ein oder andere Biergarten oder Kneipe oder Lokal haben offen, man kann sich raussetzen, man kann vielleicht auch schon ein Gläschen Wein trinken und genießen. Und Jesus hat ja damals schon, und das ist auch heute für uns wichtig, immer Gleichnisse benutzt, mit denen die Leute was anfangen konnten. Also wenn er von den Weinstock und den Reben erzählt, dann ist das nicht so wie für uns als vielleicht Städter. Ich komme ja auch aus Hamburg, einige kommen aus großen Städten, wo man vielleicht gar nicht mehr weiß, wie so ein Wein eigentlich hergestellt wird. Das war früher anders und wenn man aufs Land fährt oder aus einer Anbauregion kommt, dann kann man damit was anfangen mit diesem Gleichnis. Und deswegen ist es auch so interessant, was er da eigentlich erzählt und was er da uns sagen möchte. Und in Johannes 15 geht es darum, dass Jesus der wahre Weinstock ist. Und er fängt an, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, Gott, ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Früchte bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Denn darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Wer möchte das nicht von sich behaupten können? In jeder Lebenssituation einfach nur beten und zack, wie so ein Geldautomat, wo man die EC-Karte reinsteckt und sagt, den Betrag hätte ich gerne, Dieses Wunder brauche ich möglichst schnell und es ist da. Und wir wissen alle, dass das leider nicht so funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal leuchtet es einem hinterher ein, dass man für Sachen gebetet hat, wo man im Nachhinein weiß, es war eigentlich ganz gut, dass es nicht passiert ist. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt auch Dinge im Leben, wo man sagt, das verstehe ich auch im Nachhinein nicht. Das sind Umstände, die man gerne vermieden hätte. Und für mich ist eigentlich, wenn ich das lese, immer die zweite Bibelstelle sehr präsent, wo Jesus selber sagt, kurz bevor er ans Kreuz geht, ne, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und ich glaube, das ist ganz wichtig hier, dass wir sagen, wir können für alles beten, aber da wir eben nicht Jesus sind und auch nicht vollkommen rein, beten wir eben auch mal für Dinge, die gegen Gottes Plan sind, aus welchen Gründen auch immer. Und die gehen dann nicht in Erfüllung. Wir erleben das ganz häufig, wenn wir für Kranke beten. Und wie gesagt, im Krankenhaus, wenn man auf einer Onkologie arbeitet, sieht man ganz viele Menschen sterben und da sind auch Christen dabei. Und es sind auch Christen dabei, für die ganz viel gebetet wird und trotzdem sterben sie. Aber manchmal auch nicht. Manchmal gibt es diese Wunder und wir wissen nicht, warum Gott das macht. Manchmal erhört er Wunder, manchmal heilt er Menschen und manchmal passiert nichts, obwohl wir beten. Zumindest sehen wir nicht, was passiert. Ich glaube, passieren tut schon was, aber wir sehen es nicht. Und es ist vielleicht nicht das, was wir erwarten. Aber hier sagt Jesus eben, letzten Endes geht es um das Vertrauen in Jesus. Jesus sagt hier, ich bin der Weinstock. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir uns aus der uns versorgenden Quelle entfernen, dann trocknen wir aus. Dann haben wir eben nicht das lebendige Wasser, von dem wir letzte Woche gehört haben, was uns immer wieder stärkt und auch den Durst stillt, sondern, und das kennen wir von den Pflanzen, wenn wir die Früchte abschneiden, fallen sie zu Boden und verdorren und sind nutzlos und auch ungenießbar. Und Jesus sagt uns hier, wir müssen mit ihm und in ihm verwurzelt bleiben, weil er uns die Kraft gibt. Er ist die Quelle, durch die wir Nahrung bekommen. Die Wurzeln, die er in den Boden eingepflockt hat, versorgen uns am anderen Ende als Rebe mit der Nahrung, die wir brauchen. Und die Nahrung brauchen wir, wenn es turbulent zugeht in unserem Leben. Wenn alles nach Plan läuft, das kennen wir ja auch, brauchen wir relativ wenig Hilfe. Ne? Dann haben wir eher das Gefühl, wir haben es eigentlich alles ganz gut im Griff. Das geht so lange gut, bis irgendwas passiert, wo wir daran erinnert werden, dass wir eben nichts können, wenn wir aus diesem Weinstock herausgeschnitten werden oder wenn wir uns selber dazu entscheiden, diesen Weinstock zu verlassen. Die Entscheidung steht uns offen. Und manchmal kennen wir das, dass wir eine Entscheidung treffen und den Weinstock verlassen. Und Jesus gibt uns die Chance, auch nach einer gewissen Zeit wieder zurückzukommen, wenn wir gemerkt haben, vielleicht war das nicht die richtige Entscheidung. Und das ist toll. Und das macht er, weil er uns liebt. Und das macht er, weil wir unter seiner Gnade leben. Und er spricht hier von Frucht. Und einige werden sich erinnern, wir haben im Laufe des Anfang des Jahres schon mal über die Früchte des Geistes gesprochen. Was meint denn Jesus eigentlich damit, wenn er sagt, ihr sollt Frucht bringen? Sind das Früchte, die man sehen muss, die man messen muss? Heißt das, wir müssen alle ein schönes Haus haben, einen tollen Beruf, viele Autos, viele Kinder? Es muss alles toll sein. Nein, in Galater 5,22 haben wir unter anderem die Früchte des Geistes nochmal erklärt bekommen. Da geht es um Liebe, um Freude, um Frieden, um geduldig sein, freundlich sein, Güte zeigen, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese Früchte des Geistes ist das Gesetz machtlos. Und das hat sich nicht verändert. Also es geht nicht darum, dass man irgendwas macht und tut, sondern dass wir haben die letzten Wochen immer wieder auch über Veränderungen gesprochen, dass Gott uns verändern möchte, dass Gott dich verändern möchte, dass er die Charaktereigenschaften, die bei uns verwurzelt sind, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir vielleicht eine schwere Kindheit hatten oder unglückliche Entscheidungen getroffen haben, die uns geformt haben, aus welchen Gründen auch immer, die aber nichts damit zu tun haben, was Gott eigentlich für uns vorhat. Und diese Charaktereigenschaften, die möchte er ändern und das braucht Zeit. Und deswegen geht es nicht immer darum zu gucken, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, was kann ich jetzt leisten oder wie weit bin ich, sondern es ist ein Prozess, der bei uns allen unterschiedlich lange dauert und wo wir Geduld haben müssen. Denn am Ende, und auch hier bei Galater 5, 22 steht am Anfang, wenn solche Sachen aufgezählt werden, steht fast immer die Liebe und die Freude und der Frieden. Und auch wenn wir Johannes 15 weiterlesen, das Gleichnis in Vers 9, geht es weiter mit, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Ja, dann geht es also über die, tragt Früchte, seid Früchte, geht es eigentlich darum, wie wir Früchte tragen können. Und es hat wieder mit Liebe zu tun. Bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir, wendet euch nicht ab, habt Vertrauen, dass alles, was in deinem Leben passiert, wenn du an mich glaubst, ich zum Guten werde wenden können. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Das ist ja auch ein sehr starker Begriff. Gehorchen ist ja erstmal etwas Negatives. Ne? Wenn dir jemand sagt, du musst mir gehorchen und nur dann bekommst du eine Belohnung, ist das erstmal etwas pädagogisch gesehen vielleicht nicht so sinnvoll. Aber hier ist das Gehorchen im Grunde genommen, wenn du auf mich hörst, kann ich dich auch beschützen und dir sagen, was du tun sollst, damit du keine Fehler machst, die ich hinterher nicht mehr korrigieren kann. Das ist so dieses berühmte Beispiel mit der Kind fass nicht auf die Herdplatte. Wenn es das dann doch macht, dann kannst du zwar die Verbrennung verbinden, aber es tut trotzdem weh. Und Gott möchte nicht, dass wir uns verbrennen, aber wir wissen das alle, wir treffen manchmal Entscheidungen, wo wir es drauf anlegen. Und das Interessante ist, dass wir hinterher dafür Gott eigentlich in Frage stellen und sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Und ich höre manchmal Gott sagen, ja, aber du wolltest das doch. Was sagst du mir denn jetzt, dass es meine Schuld ist, wenn ich dich vorher vor die Wahl gestellt habe und ich habe dir nie gesagt, dass du auf die Herdplatte fassen sollst? Aber wir machen das und meistens holt er uns da ja auch irgendwie wieder raus, aber wir verbrennen uns auch mal die Finger. Und das schleppen wir wieder mit uns durch unser christliches Leben. Und dann sagt er weiter, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Also er möchte, dass wir seine Freude, seine Liebe, die er durch die Kraft, durch den Vater bekommen hat, dass wir das auch haben. Und er möchte, dass wir vollkommen sind in dieser Freude, dass es uns gut geht, dass wir die Sorgen ablegen können. Und dann sagt er, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seiner Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Im Grunde genommen geht es eigentlich immer um die Liebe, im Alten und auch im Neuen Testament. Und es geht darum, dass die Liebe, die Gott uns gibt, häufig im Alten Testament war es das Volk Israel, das rebellisch war. Im Neuen Testament sind es im Grunde genommen wir, die Heiden oder auch die Juden, die die Botschaft nicht annehmen wollen. Aber heutzutage müssen wir sagen, wenn wir die Bibel lesen und es geht um Ungehorsam, dann fühle ich mich immer angesprochen, weil Gott wirklich zu mir spricht und wir uns fragen müssen, wo bin ich denn ungehorsam in meinem Leben? Wo nutze ich nicht die Quelle, die Gott uns gibt, um unser Leben mit Gott zu leben, um durch die Höhen und Tiefen, die das Leben so mitbringt, gehen zu können? Wir sitzen hier bequem und wir können das unsere Heimat nennen. Wir sind hier nach Ratzeburg gezogen oder Umgebung, aber wir haben ukrainische Geschwister hier, die sind im Exil. Und ich bin mir sicher, dass es viele Gebete gibt, wo gefragt wird, Herr, warum lässt du das zu, dass meine Heimat in der Ukraine zerbombt wird? Das ist nicht gerecht. Das ist nicht fair und trotzdem passiert es. Warum passiert das? Wir wissen es nicht. Also wir können das rational erklären und wir können es auf die politische Lage der Sowjetunion, ehemals Russland, jetzt Putin, wir können das irgendwie versuchen zu erklären, aber so richtig verstehen, warum Gott es eigentlich zulässt, können wir es natürlich nicht. Also müssen wir im Vertrauen darauf bleiben und sagen, es wird der Tag der Gerechtigkeit kommen und Gott wird uns allen die Kraft geben, die Situation, in der wir stecken, auch auszuhalten. Das ist ein anderes Versprechen, was Jesus uns gibt, ist, dass er uns nicht über unsere Fähigkeiten, über unsere Leidensgrenze hinaus testen wird. Und das ist manchmal das größte Problem, an was wir, glaube ich, wirklich glauben müssen, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir eine schwierige Situation haben, ob es im privaten Bereich ist, Ehe, Partnerschaft, Kindererziehung, Beruf, Sachen, die uns wirklich mitnehmen, wo wir das Gefühl haben, es geht nicht weiter. Unser Haus wird vielleicht versteigert, zwangsversteigert, weil wir finanziell völlig am Ende sind, weil wir Konkurs anmelden müssen als Firma, weil es Dinge gibt, für die wir uns eigentlich schämen und die unsere Urpfeiler einfach erschüttern, wo wir sagen, wir sind eigentlich gebrochen, haben versagt. Und dann sehen wir manchmal keinen Ausweg mehr. Und Jesus spricht dann besonders zu uns und sagt, doch, ich bin, wie Melle sagte, ich bin die Antwort. Du musst nur die richtige Frage stellen. Ich kann dir mit allem, was du an Sorgen hast, helfen. Du musst mir nur vertrauen. Und du darfst dich eben nicht aus diesem Weinstock entfernen, weil dann kann ich dich nicht mehr ernähren. Das ist so wie der verlorene Sohn, der entscheidet im Lukas-Evangelium den Vater zu verlassen und den Hof zu verlassen und sein Erbe ausgezahlt zu bekommen und sagt, ich gehe in die weite Welt. Noch hat er Geld, aber er hat sich von dem Weinstock eigentlich entfernt und er wird im Laufe der Zeit, wo er also den Vater verlassen hat, sieht man, wie es ihm immer schlechter geht, weil er keine Nahrung mehr aus diesem Weinstock bekommt. Er hat die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt alleine. Und irgendwann ist er ausgetrocknet und schafft es gerade wieder noch zu hin. Und was macht der Vater, der Gott repräsentiert? Er nimmt ihn auf, er kleidet ihn und er sagt, du bist wieder da und ich freue mich, jetzt machen wir ein Fest. Und das ist auch für uns die Nachricht. Gott möchte, dass wir wieder zurückkommen in den Weinstock, wenn wir uns entfernt haben. Und er möchte ein Fest feiern, wenn wir das Gefühl haben, wir möchten vielleicht noch tiefer in diesen Weinstock eingepflanzt werden. Und es ist auch wichtig, sich hier vor Augen zu halten, dass der Weinstock Jesus ist und nicht irgendwelche anderen Götter. Weil der Weinstock, das Gleichnis, ist das erste Mal in Jesaja 5 oder noch sogar ein Kapitel vorher erwähnt, wo es darum geht, dass Gott auch früher, also auch im Alten Testament, im Alten Bund, schon das Gleichnis des Weinstockes benutzt hat. Und der Weinstock ist in Jesaja das erste Mal erwähnt, Jesus als einmal der Weinstock, aber auch der Messias. Insofern ist es im übertragenen Sinne auch schon eine messianische Prophezeiung, die wir in Jesaja lesen, die auf das Kommen von Jesus Christus hinweist. Und Johannes 15, wenn ihr euch das mal in Ruhe durchliest, in Jesaja 4 und 5, es ist nicht nur das relativ gleiche Gleichnis, sondern es geht eigentlich auch schon um Jesus. Und in Jesaja war das die Ankündigung, dass der Prophet Jesus kommt und dass der uns ernährt, dass der die Quelle des Lebens ist. In Jesaja 5, ich will ein Lied für den singen, den ich liebe. Auch hier wieder, es geht um Liebe. Das gesamte Alte und Neue Testament geht es darum, dass Gott uns sagen will, wie sehr er uns liebt. Von meinem Freund und dessen Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe. Er grub ihn um, säuberte ihn von Stein und pflanzte edle Weinstöcke. In der Mitte errichtete er einen Turm. Er schlug eine Kelter in ihm aus. Dann wartete er auf Trauben, aber es wuchsen nur Herblinge. Herblinge, habe ich nachgeschlagen, sind vom Prinzip unreife Trauben. Gibt es verschiedene Übersetzungen, aber im Grunde genommen ist es vom Prinzip nichts, womit du irgendwas anfangen kannst, schon gar nicht irgendeinen schönen Wein herstellen kannst. Das heißt, es ist Abfall. Nun, ihr Einwohner Jerusalems und Männer Judas, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was hätte ich für meinen Weinberg noch mehr tun können, das ich nicht getan habe? Warum brachte mein Weinberg nur Herblinge hervor, obwohl ich mit Trauben rechnete? Ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg mache. Ich werde seine Umzäunung entfernen und ihn der Verwüstung preisgeben. Ich reiße seine Mauer ein und lasse ihn zertrampeln. Ich will ihn vernichten. Er soll nicht mehr beschnitten und nicht mehr gejätet werden. Disteln und Dornen sollen ihn überwuchern. Und ich will den Wolken befehlen, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. Das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, des Allmächtigen. Die Männer Judas sind in seinen schönen, sind seine schöne Gärten. Was? Die Männer Judas sind sein schöner Garten. Er erwartete Rechtsspruch, doch stattdessen bekam er Rechtsbruch. Er erwartete Gerechtigkeit, doch stattdessen bekam er Hilfeschreie. Was ist der Unterschied zwischen dem Gleichnis in Jesaja, der in Johannes 15 vom Prinzip seine Perfektion, sein Upgrade erfährt? Hier geht es darum, dass Gott sich bemüht, und das ist ja die Geschichte im Alten Testament, er bemüht sich um das Volk Israel und sie hören einfach nicht zu. Und was macht Gott? Er zieht die Reißleine und sagt, jetzt reicht es mir, ich mache euch platt, ich schicke euch ins Exil. Und das Volk hat dafür sehr viel bezahlt. Das ist der Gott, der damals Gerechtigkeit wollte. Und das ist der Gott, derselbe Gott, der heute immer noch Gerechtigkeit haben möchte. Gott hat sich nicht verändert. Und wenn wir ohne Jesus unser Leben leben wollen, dann ist das der Gott und dann ist das seine Rache und seine Strafe, die wir zu erwarten haben. Wenn wir nicht Jesus Christus als Vermittler dazwischen schalten, weil Gott sagt, wenn du an Jesus glaubst und wenn du in Jesus bist, dann bist du auch in mir und dann gilt das nicht für dich. Dann gilt meine Rache nicht mehr für dich, weil du durch Jesus errettet bist. Und das ist der Unterschied. Wenn wir das nicht machen und wenn wir meinen, wir können an irgendwas glauben, Jesus ist vielleicht nur ein Prophet, aber er ist mit Sicherheit nicht der Sohn Gottes oder Jesus ist einfach nur ein netter Typ gewesen, dann hast du ein Problem, weil es ganz klar in der Bibel heißt, ohne Jesus läuft hier gar nichts. Ohne Jesus stehen wir unter dem alten Gesetz und dann wird geguckt, Auge für Auge, Zahn um Zahn. Und dann müssen wir uns eingestehen, dass wir das alle nicht erfüllen können. Aber wenn wir Jesus in unser Leben haben und wir in Jesus sind und Jesus in Gott, dann sind wir reingewaschen. Dann sind unsere Sünden vergeben und zwar aus Liebe zum Vater, aus Gnade und nicht aus Taten, aus Werken, die wir vollbringen müssen. Das ist der wesentliche Unterschied. Und deswegen können wir die Kraft von Jesus auch in uns aufnehmen. Deswegen können wir die Quelle sein oder die Quelle haben, die uns ewig Kraft gibt. Und auch in schwierigen Situationen, in denen wir uns befinden, können wir darauf hoffen, dass Gott uns die Kraft gibt, dass Gott uns das lebendige Wasser gibt, jeden Tag, um unsere Aufgaben in unserem alltäglichen Alltag, der manchmal langweilig ist, manchmal vielleicht zu aufregend, bewältigen zu können. Und das war nochmal heute die Ermutigung an euch, im Anschluss auch an das, was wir letzte Woche gehört haben. Lasst uns daran festhalten, dass die Antwort, dass die Lösung für unsere Probleme tatsächlich Jesus ist. Er sagt uns nicht, wie viel Löffel Zucker wir in den Kaffee nehmen sollen oder ob wir Marmelade oder Butter essen, weil das ist ihm relativ egal. Aber er sagt uns ganz klar, komm zu mir und bleibe in mir, damit ich dich stärken kann, damit ich dich durch die Zeit der Freude, aber auch durch die Zeit der Traurigkeit, der Anfechtung, des Leidens, des Schreiens, der Unzufriedenheit tragen kann. Und was wir mitnehmen dürfen, wäre vielleicht nochmal die Reflexion zu überlegen, ja, welchen Stellenwert hat denn Jesus wirklich in meinem Leben? Bin ich in der Lage, ihm wirklich zu vertrauen? Und traue ich ihm das zu, dass er auch meine Lebenssituation so gut kennt, dass er den Ausweg kennt, auch wenn ich ihn vielleicht nicht sofort sehe? Und deswegen brauchen wir die Bibel und sollten darin lesen. Wir müssen beten und wir brauchen Gemeinschaft, liebe Freunde. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Geschwister, wir brauchen Freunde, denen wir uns anvertrauen können, mit denen wir zusammen beten können. Wir brauchen Freunde, die uns Ratschläge geben, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Oder die eine gute Bibelstelle haben oder ein geistiges Wort der Erbauung. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns sonntags treffen und dass wir uns in Hausgruppen oder in anderen Aktivitäten einfach austauschen, weil wir das alleine eben nicht schaffen. In diesem Sinne möchte ich noch mit dem Gebet ausklingen lassen. Herr, danke, dass du uns dein Wort gibst, Herr, und dass du uns das Versprechen gibst, dass du uns versorgst in jeder Lebenslage. Und nicht nur mich versorgst du, Gott, sondern jeden, der sich versorgen lassen möchte, Gott. Und dafür danken wir dir für deine Gnade, dass wir uns nicht deine Liebe erarbeiten müssen, sondern dass du für uns da bist und dass du nur möchtest, dass wir dich anerkennen als den Herrn und dass wir dir vertrauen, Gott. Und darum bitte ich, dass wir heute ermutigt sind, dass wir in die Woche gehen, Gott, und dass wir darüber nachdenken, Vater, wie sehr du uns liebst und dass es uns die Gewissheit gibt, die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern, weil du in uns und bei uns bist. Danke, Herr. Amen.